Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am letzten Wochenende haben wir uns im Rahmen der Bibeltage intensiv mit Josef befasst. Es war eine sehr ausgefüllte Zeit. Wir haben auch einen großen Textumfang studiert dabei. Kapitel 37 bis 50 des ersten Buches Mose. Und heute soll es nun dazu noch eine letzte Ergänzung geben, bevor wir dann, so Gott will, am kommenden Sonntag unsere Predigtreihe über den Römerbrief des Paulus beginnen. Das wird dann wieder ein größeres Projekt. Aber unsere Frage heute hätte gerade auch den Paulus interessiert. Es geht nochmal um die Stämme Israels, die aus den Söhnen Jakobs hervorgegangen sind. Und Paulus selbst kam ja aus dem Stamm von Benjamin, also dem jüngsten Sohn des Jakob. Und wer am letzten Sonntag dabei war, der erinnert sich noch daran, wie Jakob kurz vor seinem Tod jedem seiner Söhne einen besonderen Segen bzw. eine Prophetie mitgab. Das war 1. Mose 49. Sie haben es vielleicht noch so vor dem inneren Auge. Da blickt der Patriarch weit in die Zukunft bis hin zu dem Messias, der dann schließlich aus dem Stamm Juda kommen wird, wie das ja bei Jesus auch dann der Fall war. Knapp 2000 Jahre später. Aber bis das eintritt, bis der Messias kommt, würde Gott sein Volk in diesen 12 Stämmen weiter wachsen lassen, durch die Jahrhunderte hindurch. Er hat gesagt, ihr werdet zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und es würde der Tag kommen, an dem sie wieder in ihr Heimatland Israel zurückkehren. Mit dieser Aussicht, mit dieser Gewissheit endet das erste Buch Mose, circa 1870 vor Christus, circa. Dann sind sie in Ägypten, sie wachsen als Volk und es dauert 430 Jahre, bis ein gewachsenes Volk Israel Ägypten verlassen kann. Kurs nimmt auf die versprochene Heimat, Kurs nimmt auf das gelobte Land. Mose darf es von Weitem sehen, Josua führt sie hinein, circa 1405, das sind gerundete Zahlen, überschreitet Israel den Jordan. Und sie haben die Zahlen, die dann mit unserem Text zusammenhängen, auch nochmal auf ihrem Gottesdienstzettel, um immer die Orientierung bewahren zu können. Ist nämlich etwas kompliziert, aber ich denke, wir finden dahin durch. Endlich angekommen in der Heimat, können sie ihren Anspruch auf das Land geltend machen. 1398 etwa haben sie sich einigermaßen festgesetzt, die Stämme Israels über das gesamte Gebiet verteilt. Es ist eine erste Stabilisierung erreicht. In Josua 23, Vers 1 steht, der Herr hatte Israel Ruhe verschafft vor allen seinen Feinden ringsum. Sie haben sich also festgesetzt im Land, aber noch nicht durchgesetzt. Sie hatten noch nicht wirklich alles unter Kontrolle. Und als Josua dann etwa 1385 stirbt, bleibt immer noch genug zu tun. Jetzt soll schrittweise, das war der Auftrag, die Eroberung des Landes vervollständigt werden. Jetzt sollen sie durchziehen. Sie sollen die Kanaaniter vertreiben. Sie sollen die Götzenaltäre beseitigen, um sich selbst davor zu schützen, in den Götzendienst mit hineingezogen zu werden. Das ist ein ganz klarer Auftrag des Herrn zum Schutz seines Volkes. Und der Fachbegriff für diesen ganzen Prozess heißt Landnahme. Sie sollen das Land nun wirklich einnehmen. Und das ist eine ganz typische Spannung. Gott hatte versprochen, ich werde euch dieses Land schenken. Es gehört euch schon. Aber ihr sollt es auch im Gehorsam einnehmen, dieses Land. Und das ist das gleiche Prinzip, wie es Paulus uns in Epheser 2, Vers 10 ans Herz legt. Wir sollen wandeln in den Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Das ist genau die Situation von Israel. Und hier entsteht nun ein Problem. Denn die Eroberung des Landes gerät ins Stocken. Die Landnahme erfolgt nur schleppend, nur unvollständig. In weiten Teilen zieht das Volk nicht so mit, wie Gott es angeordnet hat, obwohl sie seine Hilfe doch so deutlich erlebt hatten. Und man stelle sich das jetzt vor, endlich wird die Verheißung eingelöst. Endlich. Die Verheißung, die für Jakob und Josef 500 Jahre früher noch Zukunftsmusik war. Endlich schenkt Gott ihnen diese krasse Erfüllung. Und gerade die Generation, die das Privileg hat, diese Umbrüche live mitzumachen, die zieht nicht richtig mit. Warum nur? Was ist da passiert? Richter 1, also das Kapitel vor unserem Predigtext, schildert die politische und die militärische Lage, schildert, dass die meisten Stämme nicht richtig mitzogen und die Einwohner, die Kanaaniter, nicht vertrieben, obwohl Gott das gesagt hatte. Da heißt es in 1,27, Manasse aber vertrieb die Einwohner von Bethshean und seinen Tochterstädten nicht. Und in Vers 29 heißt es, und Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht. sondern die Kanaaniter blieben in ihrer Mitte in Gesa. Und Vers 30, Sebulon vertrieb die Bewohner von Kitron nicht, auch nicht die Bewohner von Nahalol. 31, Asa vertrieb nicht die Bewohner von Akka. Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth Shemesh noch die Einwohner von Beth Anat. Sie haben es nicht gemacht. Warum? Und dann schickt Gott ihnen einen Boten, der die traurige Bilanz aufmacht in Richter 2, Vers 2 und sagt, ich habe euch gesagt, ihr solltet mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und dann die Frage, warum habt ihr das getan? Warum? Aber diese politische, militärische, geografische Bilanz ist nur die eine Seite. Das haben wir auch in der Bibelstunde uns genauer angeguckt am letzten Donnerstag. Gottes Wort gibt uns aber nicht nur den äußeren Befund, sondern Gottes Wort zeigt uns jetzt auch die Ursachen, die Innenseite. Also wie ein guter Arzt, der nicht nur sagt, sie haben Fieber, sondern der dann auch versucht herauszufinden, was die Gründe, die Ursachen für dieses Symptom Fieber sind. Fieber ist ja nur ein Symptom. Und da wird es nun interessant für uns als Gemeinde. Denn Israels Landnahme ist einerseits ein historischer Bericht über das, was damals passiert ist, aber Israels Landnahme ist zugleich ein Bild für den Bau und die Ausbreitung der Gemeinde Jesu. Dafür ist es ein Bild. Auch missionarischer Gemeindeaufbau ist ja eine Form von Landnahme. Da geht es natürlich nicht um politische Macht oder gar um wirtschaftliche Macht. Das hat überhaupt nichts mit Druck zu tun und nicht mit Gewalt und schon gar nicht mit Vertreibung. Sondern es geht beim missionarischen Gemeindeaufbau darum, Menschenherzen für Jesus zu gewinnen durch die frohe Botschaft. Das ist Gemeindeaufbau. Jesus will Menschenherzen für sich erobern, um sie für ewig zu retten. Oder wie Jesus selbst gesagt hat, Landnahme, er will Wohnung bei uns nehmen. Johannes 14, er will Wohnung bei uns nehmen. Missionarischer Gemeindeaufbau ist geistliche Landnahme. Und darum gibt es hier doch eine Parallele. Was die Landnahme behinderte, kann auch den missionarischen Gemeindeaufbau behindern. Und was die Landnahme förderte, kann auch den missionarischen Gemeindeaufbau fördern. Und darum wollen wir jetzt genauer hinsehen, warum hat die Landnahme damals nicht wirklich gut funktioniert? Warum ist sie auf halbem Weg ins Stocken geraten? Wo lag das Problem? Denn eigentlich war es doch gut losgegangen. Die Väter, die unter Josuas Führung das Land einnahmen, hatten ihre Sache doch gut gemacht. Und das ist der erste von zwei Punkten heute Morgen. Erstens, treue Väter. Also wenn Sie mitschreiben wollen, ist das der erste Punkt. Treue Väter. Unser Predigttext heute Morgen, Richter 2, Vers 6, beginnt mit einem durch und durch positiven Rückblick. Schauen Sie hin. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hatte. Das ist doch großartig. Was für ein Staat. Treue Väter. Treue Vorfahren. Nochmal zur Erinnerung. Etwa 1405 überqueren sie den Jordan, setzen sich fest im Land. Und dann der große Schwur in Sichem. Das haben wir alle bestimmt schon mal gelesen, was in Josua 24 steht, wo Josua 24, Vers 15 sagt, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und dann antwortet das Volk und sagt, wir wollen auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Das war ein Schwur. Das war Hingabe. So war es losgegangen. Und Vers 6 führt uns nochmal in diese Zeit zurück. Und die Aufgabe war damals klar. Die Machtverhältnisse sollten stabilisiert werden. Sie sollten das Land Schritt für Schritt vollständig in Besitz nehmen. Das war ein Prozess. Sie sollten die heidnischen Institutionen, die heidnischen Götzeneinrichtungen zerstören, um den Götzendienst unmöglich zu machen. Und die geistliche Situation zur Zeit Josuas war insgesamt sehr positiv. Hier steht in Vers 7, kann man sich unterstreichen, das Volk diente dem Herrn. Was kann man Schöneres sagen, als dass ein Volk dem Herrn dient? Und es wird auch deutlich, wie eng das zusammenhängt mit der guten Leitung, die sie hatten. Allerdings kommt ja auch gleich die Einschränkung, solange Josua und die Ältesten lebten. Das war die Einschränkung. Und die Begründung steht hier auch, warum sie dem Herrn dienten. Sie hatten die großen Werke des Herrn gesehen. Die großen Werke des Herrn gesehen. Und das war ja nicht nur äußerlich gemeint, sie hatten mal drauf geguckt, sondern sie hatten sie verstanden, sie hatten Gott gesehen. Sie waren Gott näher gekommen, sie haben sich auf Gott verlassen, das ist gemeint. Sie kannten den lebendigen Gott. So ist das hier gemeint. Sie wussten um seine Macht, sie rechneten mit ihr, sie verließen sich auf Gott. Sie hatten ihn gesehen, sie vertrauten ihm. Sie wussten, das ist unser Gott. Und wie gesagt, nicht nur Josua, sondern auch die Ältesten und das Volk. Und dieser Vers 7, wenn Sie genau hingucken, der zeigt sehr gut den engen Zusammenhang zwischen der geistlichen Gesundheit eines Volkes und einer guten Leitung. Solange Josua lebte, solange die Ältesten da waren. John MacArthur hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das Neue Testament größten Wert auf die Frage legt, wie geschieht Gemeindeleitung? Weil davon in herausragender Weise abhängt, wie im Segen eine Gemeinde leben und wachsen kann oder nicht. Und nicht umsonst hatte Mose über Jahre hinweg den Josua als Nachfolger aufgebaut, ausgebildet, der dann schließlich in diese großen Fußstapfen des Mose hineintreten sollte und musste. Und dann kommt Josua an die Reihe, er macht seine Sache gut und treu und dann stirbt Josua. Und dann verlässt Josua die Bühne der Heilsgeschichte im Alter von 110 Jahren. Er wird begraben irgendwo 30 Kilometer nordwestlich von Jerusalem in seinem Stammesgebiet. Tja, und anders als Mose, das ist interessant, hat Josua offensichtlich keinen herausgehobenen Nachfolger ausgebildet. Wir wissen nicht, warum. Möglicherweise sollte die Führung jetzt schrittweise auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir lesen also nicht, dass Josua auch so einen Josua hatte, wie Mose ihn hatte. Immerhin gab es ein Führungsgremium, das Josua um sich geschart hatte, die sogenannten Ältesten. Die gehörten zur zweiten Generation, das war also überwiegend die Einwanderergeneration. Und diese Ältesten konnten offensichtlich noch eine ganze Weile über den Tod Josuas hinaus die geistlichen Zügel in guter Weise in der Hand halten. Treue Väter. Das erinnert uns an die Geschichte vieler Glaubenswerke, zum Beispiel Bethel, Bodelschwingsche Anstalten. Als kurz nach der Gründung Bethels schon 1872 dann Friedrich von Bodelschwing der Ältere die Leitung übernommen hat für 38 Jahre. Und als Bodelschwing der Ältere dann die Leitung abgab, übergab er sie an seinen Sohn, Friedrich von Bodelschwing der Jüngere. Der führte dann das Werk durch die Hitlerzeit von 1910 bis 1946. Er beschützte die Kranken, die Behinderten gegen die Euthanasieprogramme der Nazis. Er schrieb dieses Werk 1938 schon gegen die ganzen anmaßenden Ansprüche der Nationalsozialisten. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha und niemandem sonst. Das war Friedrich von Bodelschwingh der Jüngere. Und so bekam dieses Werk diese gute geistliche, evangelistische und zugleich diakonische Prägung. Und wenn Sie sehen, was heute aus Bethel geworden ist, welcher Geist, welche Theologie dort heute herrschen, hat sich das meilenweit von dem entfernt, was die Bodelschwings wollten und taten. So kann es gehen. Aber treue Väter. Tja, und dann, womöglich gegen Mitte des 14. Jahrhunderts, kommt es zu einem schwerwiegenden, empfindlichen Einschnitt. Und liebe Leute, Vers 10 ist der Schlüsselvers in diesem Text. Den müssen Sie sich irgendwie dick anstreichen. Da heißt es, und als auch jene Generation, also die Generation, die nach Josua kam, zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Also, das ist die Schnittstelle. Und da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Jetzt plötzlich weicht auch das Volk ab und sie dienen den Götzen, sie dienten den Baalen. Und wir lesen, wie es weitergeht. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn, denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Das ist die Situation. Und wir fragen, wie konnte das passieren? Wie konnte der Generationenwechsel so total schief gehen und Israel in die Katastrophe treiben? Erinnern wir uns nochmal an die Fakten.
1405 überschreitet Israel den Jordan unter Josuas Führung. 1398 findet die Eroberung Kanaans ihren vorläufigen Abschluss. Israel setzt sich im Lande fest, aber noch nicht durch. 1385 stirbt Josua. Er ist so der letzte bekannte Vertreter der Wüstengeneration. Die Zahlen haben Sie alle auf Ihrem Zettel. Wir stellen das auch gerne ins Internet, dass man es da nochmal nachverfolgen kann. Und damit geht die Leitung dann auf einige Mitarbeiter über, die Josua überlebten, wie hier steht. Richter 2, Vers 7. Das war grob gesprochen die zweite Generation, die dann so die nächsten 25 Jahre prägt. Die Einwanderergeneration nenne ich sie mal. Inzwischen sind wir aber etwa im Jahr 1360 angekommen. Josua ist 25 Jahre tot, seine Nachfolger sind gealtert. Sie geben nach und nach die Fäden aus der Hand. Und jetzt kommt jene Generation nach ihnen auf, Vers 10. Wir nennen sie die dritte Generation. Wer jetzt 40 ist, 1360, der war bei der Landnahme 1405 noch gar nicht auf der Welt. Das ist interessant. Wer jetzt 40 ist, war bei der Landnahme 1405 beim Einmarsch in das Land noch gar nicht geboren. Inzwischen liegt der Auszug aus Ägypten sogar schon 85 Jahre zurück. Das ist lange, das ist viel Zeit, viel Holz. Und jetzt ist die dritte Generation am Zug. Jetzt wächst sie in die Verantwortung hinein. Jetzt beginnt die Richterzeit. Und jetzt muss diese Enkelgeneration das Steuer in die Hand nehmen und in die Verantwortung hinein. Und wir können es auch mal so sagen, wer jetzt 55 ist, war beim Einzug ins Land mal gerade 10. Und diese Enkel-, Ur-Urenkelgenerationen dann und folgende stehen im Fokus des Richterbuches. Und von denen ist hier die Rede in Vers 10. Es kam eine andere Generation nach ihnen auf. Und wo das hinführte, das konnten wir in Richter 1 bereits sehen. Wenn wir das mit einem Wort zusammenfassen wollen, könnten wir sagen, halbherzig. Es ist nur noch halbherzig, was da mit der Eroberung des Landes geschieht. Halbherzigkeit. Bei Josua und bei seinen Nachfolgern wusste man Gottes Projekt mit Israel noch in guten Händen. In der Richterzeit ist nichts mehr sicher. Und damit sind wir schon bei unserem zweiten Punkt heute Morgen. Erstens treue Väter, zweitens träge Enkel. Treue Väter, träge Enkel. Diese Enkel, die da inzwischen erwachsen geworden sind, die sind ein typisches Beispiel für die sogenannte dritte Generation. Das gibt es ja auch bei vielen Firmen, etwa bei Familienunternehmen. Die erste Generation sind die Pioniere, die alles erkämpfen müssen. Die zweite Generation, die setzen sich dann für die Stabilisierung ein, die sichern das Ganze. Und die dritte Generation, so sagt man oft, ja, die setzen alles als selbstverständlicher voraus. Die setzen sich ins gemachte Nest. Die haben es am leichtesten. Und diese dritte Generation, das ist eine Gefahr. Ja, das kann auch eine Herausforderung für eine Gemeinde werden, die dritte Generation, die einfach alles so selbstverständlich schon vorfindet, die sich nichts erkämpfen musste. Die erste Generation sind die Pioniere, die zweite Generation sind die Stabilisierer und die dritte Generation sind die sich ins gemachte Nest setzer. Die können ja nichts dafür. Aber es ist oft so. Und das hat gewisse Ähnlichkeiten mit der sogenannten Generation Golf, die der Journalist Florian Illies vor einiger Zeit beschrieben hat in seinem Buch Generation Golf. Deshalb, weil diesen verwöhnten Kindern die Eltern ziemlich früh einen gebrauchten VW Golf schenken. Das war so ein typisches Kennzeichen. Und so er sagt, das sind die, erzählt sich selbst zu dieser Generation, die so ab 1965 geboren sind. Und ihr Kennzeichen, so beschreibt Florian Illies seine eigene Generation Golf, ziemlich unernsthaft, ohne Leidenschaft. Er sagt, wir kämpfen nicht mehr für Freiheit. Wir würden ja so gerne mal etwas wirklich Sinnvolles tun, aber leider sind wir zu abgeklärt, um uns in Indien auf die Suche nach uns selbst zu machen. Schließlich haben wir uns, wie mir Julia vor kurzem schlüssig erklärte, dort nicht verloren. So warten wir zunehmend frustriert auf Veränderung, zerdenken jede Form von sinnvollem Engagement und suchen 6 Monate lang nach einem großen, revolutionären Thema für unsere Magisterarbeit, um dann festzustellen, dass alles abgegrast ist und das Thema zu akzeptieren, das der Professor uns vorschlägt. So bleiben wir brav im Plan, aber vorstellen konnten wir uns die ganze Zeit über natürlich so einiges. Das ist die Generation Golf, so wie Florian Illies sie beschreibt, die für nichts kämpft, die alles voraussetzt. Joschka Fischer hat diese Generation eine Haya-Popaya-Generation genannt. Gut, er gehörte eben zur Generation der Steineschmeißer. Aber Halbherzigkeit. Halbherzigkeit. Ja, das prägt die dritte Generation im Richterbuch. Und die bedrückende Frage ist, wie konnte das passieren? Hier steht, sie kannten nicht den Herrn. Das heißt, sie hatten kein persönliches Vertrauensverhältnis zu ihm. Sie hatten schon von ihm gehört. Aber sie kannten ihn nicht wirklich. Und sie kannten nicht, steht hier, die Werke. Gottes Person und Gottes Taten hängen ganz untrennbar zusammen. Deswegen sind ja für die Bibel historische Tatsachen so wichtig. Sie wussten nicht mehr, wer Gott ist, weil sie nicht mehr wussten, was Gott getan hatte. Das war die große Not. Oder ganz einfach ausgedrückt, die meisten Enkel hatten kein intaktes, inniges, persönliches Verhältnis zu Gott. Das war das Problem. Sie glaubten nicht persönlich. Und erst von dort aus wird verständlich, wie es zu diesen katastrophalen Folgen kommen konnte, die in Vers 11 bis 13 beschrieben wurden. Das Hauptproblem war das Herz, die Herzenshaltung, die in Vers 10 beschrieben wird. Sie kannten den Herrn nicht. Sie liebten ihn nicht. Sie vertrauten ihm nicht. Und Verse 11 bis 13 beschreiben dann nur die logische Fortsetzung dieser Sünden, den Götzendienst. Und dann werden zwei der in Kanaan wichtigen Götzen persönlich hier namentlich genannt. Das ist einmal Baal, wörtlich Herr. Er galt als Gott des Sturmes und der Kriege und der Fruchtbarkeit. Und dann Astarte. Sie galt als die Schwester Baals oder auch manche sagten die Frau Baals. Astarte war die Liebes- und Kriegsgöttin. Sie stand für Fruchtbarkeit, für sinnliche Liebe, auch für Mutterschaft. Also diese beiden, Baal und Astarte, wurden stark sexualisiert gedacht. Und das Prinzip des Baalsdienstes lautete, man dient den Göttern am besten, wenn man sich entsprechend verhält. Ein sehr sinnlicher Kult, wenn man so will. Der Ausleger Jakob Kröker schreibt, da man sich die Götter in denselben Leidenschaften lebend dachte, die man in sich trug, wurden die Festlichkeiten und Kulte Gelegenheiten zur Pflege der menschlichen Sinnlichkeit. So wurden die niedrigsten Leidenschaften in die Sphäre des Heiligen gehoben und den Völkern ging jeder moralische Maßstab zur Unterscheidung von Gut und Böse verloren. Das war die Religionswelt Kanaans. Das war das Problem. Und in der Praxis hieß das Fruchtbarkeitsriten, Tempelprostitution, Orgien, offen praktizierte Homosexualität und Menschenopfer. Und je mehr Israel in diesen Sumpf hineinstieg, umso tiefer blieben sie drin hängen. Man kann sagen, halbherziger Glaube mündet irgendwann in hingegebenen Götzendienst. Halbherziger Glaube mündet irgendwann in hingegebenen, wenn du dich nicht Gott hingibst, dann landest du irgendwann bei den Götzen. Und Vers 13 fasst dieses Drama nochmal ganz prägnant zusammen. Sie verließen den Herrn, das war die Ausgangssituation, und dienten den Baalen und Astarten. Die eigentliche Sünde war, dass sie den Herrn verlassen haben. Und der Götzendienst war dann nur noch die Folge. Und so kommt es zur Verweltlichung. Und liebe Geschwister, wir müssen immer sehen, Verweltlichung steht nie am Anfang. Verweltlichung steht nie am Anfang, sondern Verweltlichung ist immer eine Folge davon, dass wir uns vom Herrn entfernen. Verweltlichung ist immer erst das spätere Ergebnis gewissermaßen. Und solch eine Verweltlichung hat eine passive und eine aktive Seite. Ich unterlasse, was ich tun müsste, und ich wende mich dem Falschen zu. Also ich unterlasse Abgrenzung. Ich unterlasse Konfrontation mit dem Bösen. Ich lasse das so schiedlich, friedlich irgendwie nebeneinander leben. Das Wahre und das Falsche. Und postmodern ist das ja sowieso unbeliebt. Da muss man ja alles stehen lassen. Da darf man sich nicht abgrenzen. Und so kommt es zur Vermischung, zu faulen Kompromissen mit dem Zeitgeist. Ich unterlasse, was ich tun müsste. Und ich wende mich dann falschen Handlungen zu. Und sie haben gemeinsame Sachen mit den Kanaanitern gemacht und sind im Götzendienst geendet. So tragisch. Das ist Verweltlichung. Dwight Moody hat einmal gesagt, der Platz eines Schiffes ist in der See. Aber wehe dem Schiff, das den See in sich hineinlässt. Das ist ein sehr einfaches Bild. Der Platz eines Schiffes ist in der See, aber wie er dem Schiff, das den See in sich hineinlässt. Man könnte sagen, der Platz eines Christen ist in der Welt. Hier sollen wir Jesus dienen, ihn bezeugen. Aber wehe dem Christen, der die Welt in sein Herz hineinlässt. Der die Welt in seinem Herzen bestimmen lässt. Und genau das hat Israel damals getan. Ein aktuelles und krasses Beispiel für diese Haltung ist die Orientierungshilfe der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Landeskirchen, zur Sexualität und Ehe. In dieser sogenannten Orientierungshilfe hat man alle biblischen Eckpfeiler abgeräumt und man sagt, nein, die Ehe sei gar keine Schöpfungsordnung und sie sei gar nicht unscheidbar und es gäbe von der Bibel her kein normatives Verständnis der Ehe und eine Herleitung der traditioneller Geschlechterrollen aus der Schöpfungsordnung entspreche auch nicht der Bibel und gleichgeschlechtliche Partnerschaften könnten als theologisch gleichwertig bezeichnet werden. Gestern hat der hannoversche Landesbischof Meißner bekannt gegeben, dass jetzt auch offiziell in der hannoverschen Landeskirche es zu entsprechenden Trauungen homosexueller Paare kommen wird. Das ist die Situation, das ist krass. Und sogar die weltliche Presse spricht schon von einer Selbstverweltlichung der Kirche, von einer Selbstsäkularisierung. Der Spiegel sagt, die Kirche säkularisiert sich selbst, das muss man sich mal vorstellen. Aber das geschieht auch in kleiner Münze, in vielen Gemeinden und Familien, so schleichende Anpassungen. Nicht nur auf der großen Bühne. Das beginnt oft damit, dass man bestimmte falsche Dinge nicht mehr so schlimm findet. Vielleicht so als ein Beispiel, dass man es einfach nicht mehr so schlimm findet, wenn Leute, egal welchen Alters, in wilder Ehe zusammenleben. Nur ein Beispiel. Und die Folge ist, naja, man nimmt es hin. Man setzt sich nicht mehr auseinander damit. Man will ja auch keinen Streit riskieren und im Bekanntenkreis will man Freundschaften nicht belasten und so. Man nimmt es hin. Und die Gefahr ist beim nächsten Schritt, dass man es dann irgendwann selbst macht. Oder zumindest in diese Richtung geht. Eine schleichende Verweltlichung. Und es ist gut möglich, dass das bei dieser dritten Generation auch passiert war. Ja, das Gegenkonzept zur Verweltlichung, ihr Lieben, ist nicht der Rückzug, sondern der geistliche Kampf. Das Gegenstück zur Verweltlichung ist nicht der Rückzug in den letzten Winkel, sondern dass wir den geistlichen Kampf dagegen aufnehmen. Dazu fordert unser Herr uns auf. Wenn wir an all diese Verweltlichungskonzepte denken, die Bibelkritik, die ganzen esoterischen Einflüsse, die falsche Sexualethik, die Gier, der falsche Umgang mit dem Geld und was man hier nicht alles nennen könnte. Alles weltliche Einflüsse. Oder das sogenannte Gender Mainstreaming, also dass man die Schöpfungsordnung bewusst zerstört und das Verhältnis der Geschlechter zueinander völlig neu bestimmen will. Und diese Polarität, mit der Gott seine Schöpfung aufgebaut hat, durch das Gegenüber von Mann und Frau einfach wegwischen will. Wir müssen als Christen verstehen, was da läuft. Wir müssen es mit dem Maßstab der Bibel bewerten. Und dann müssen wir die biblische Wahrheit, das biblische Schöpfungsmodell dagegen setzen und sagen, was das positiv bedeutet, dass wir als Männer und Frauen, dass wir als Kinder und Eltern in der Gemeinde Jesu zusammenleben wollen, nach seinen Maßstäben, dass wir als Männer und Frauen und Kinder in der Familie zusammenleben wollen, nach seinen Vorgaben. Das ist unsere Aufgabe. Und in der Enkelgeneration damals ist die Sache aus dem Ruder gelaufen, aber die Auswirkungen, die wir hier sehen, das waren nur die Spätfolgen. Der entscheidende Fehler, die fatale Weichenstellung, die folgte viel früher. Die folgte in dem, was in Vers 10 beschrieben wird. Das war die innere Entfernung vom Herrn selbst und die Gleichgültigkeit gegenüber dem, was er getan hatte. Das war die Not. Und schauen Sie mal, was hatte die Josua-Generation alles mit Gott erfahren? Den Zug durch den Jordan, die Eroberung Jerichos, die Eroberung der Stadt Ai. Die hatten so viel erlebt mit Gott. Die hatten erlebt diese Situation, als Josua sagt, Sonne, steh still. Und es war so. Die haben das erlebt. Die hatten das gesehen und sie hatten es irgendwie weitergegeben. Aber inzwischen lag der Einzug ins Land gut 40 Jahre zurück, der Auszug aus Ägypten 85 Jahre zurück. Und mit jedem weiteren Jahr rückten diese Fakten in immer weitere Ferne. Und irgendwie zerbrach der Zusammenhang mit der Geschichte. Und es ist irgendwie nicht gelungen, die jungen Leute immer wieder lebendig darauf hinzuweisen. Verstehen Sie, wie wichtig das ist, dass wir immer wieder neu angeschlossen werden an Gottes Geschichte. Immer wieder neu brennend, neu erfahren, was in der Bibel steht. Deswegen ist der biblische Unterricht so wichtig. Deswegen ist der Kindergottesdienst so wichtig. Dass unsere Kinder schon und unsere Jugendlichen und auch wir immer wieder neu erfahren, was Gott getan hat. Wer er ist, er lebt doch. Er ist doch nicht ein Gott der Vergangenheit, sondern er ist ein Gott der Gegenwart. Und Gott hatte diese Gefahr präzise vorausgesehen. Deswegen hatte er gesagt, die Israeliten, und Bruder Donner hat das vorhin ja vorgelesen in 5. Mose 6, erinnert sie daran, schreibt es auf eure Türpfosten, schreibt es auf eure Hände. Lasst das bitte nicht in Vergessenheit geraten. aber sie haben es nicht getan. Und jetzt steht die dritte Generation vor dem geistlichen Scherbenhaufen, Traditionsabbruch gegenüber der Geschichte. Die kennen die biblischen Geschichten gar nicht mehr richtig, die wissen nicht mehr, wer Gott ist, was er alles gemacht hat. Und aus dem Traditionsabbruch folgt der Kontaktabbruch mit Gott. Und das ist ein Drama, das sich in der Kirchengeschichte bis heute immer wiederholt. Der Eifer der Eltern wird zum Formalismus der Kinder und schließlich zur Gleichgültigkeit der Enkel. Das ist so traurig, wenn das passiert. Also wie oft ist das bei Zeltevangelisationen in Gemeinden? Die Eltern in ihrer Generation, als sie dran waren, die haben das Zelt mit aufgebaut, die haben Nachtwache gehalten, die haben wochenlang eingeladen. Und dann, als die Kinder soweit waren, ja, die haben regelmäßig an den Evangelisationsabenden teilgenommen. Immerhin. Und als die Enkel soweit waren, haben sie vielleicht mal an zwei Abenden hereingeschaut, wenn sie nichts Besseres zu tun hatten. Das ist so eine traurige Entwicklung. Und deswegen haben wir uns so gefreut, dass sich bei unserer Evangelisation im letzten April auch die Jugend so intensiv reingehängt hat. Das war uns so ein inneres Glück, dass auch unsere jungen Leute die Evangelisation zu ihrer Sache gemacht haben. Genauso wie viele ältere Geschwister. Gemeinsam, dass wir als Gemeinde an einem Strang ziehen. Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Psalm 148, das ist so wichtig. Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Halleluja, Psalm 148, Vers 12. Bleiben am Schluss zwei Fragen. Wie konnte es in Israel zu diesem furchtbaren Abbruch kommen? Das wird hier im Einzelnen nicht ausgeführt. Aber einige Rückschlüsse drängen sich auf. Wir fragen, hat die zweite Generation vielleicht ihre Lehraufgabe nicht ausreichend wahrgenommen? Von der Trägheit der Enkel fällt im Rückblick natürlich auch ein Schatten auf die Treue der Väter. Das muss man auch zugeben. Bei Josua wissen wir, er war ein Mann der Bibel. Aber wie viel hat er weitergegeben? War er möglicherweise von anderen Aufgaben zu stark in Anspruch genommen? Und die Ältesten? Und die Familienväter? Und die Familienmütter? Und die Omas und Opas? Wie intensiv kümmern wir uns in unseren Familien und Gemeinden darum, dass unsere Kinder und Jugendlichen den Herrn und seine Werke kennenlernen können? Es ist so eine entscheidende, lebensentscheidende Frage. Es geht ja nicht einfach darum, dass wir Nachwuchs rekrutieren, sondern dass die nächste Generation den Herrn lieb hat. Darum geht es doch. Und deswegen ist es so ein wichtiges Kriterium für Gemeindeleiter, dass immer wieder gesagt wird in der Bibel, kümmere dich um die geistliche Fürsorge für dein eigenes Haus. Das wird uns immer wieder eingeschärft in den Pastoralbriefen, also Titus, Timotheus. Und schon beim Auszug aus Ägypten hatte Gott sein Volk vor diese Schicksalsaufgabe gestellt. Sagt es euren Kindern, sagt es euren Kindern. Lass es sie nicht vergessen. Und später hat dann Paulus dem Timotheus dieses Prinzip des Staffelstabs ins Herz geschrieben. 2. Timotheus 2. Such dir Leute, die es anderen weitergeben können, die ihrerseits wieder an andere es weitergeben können. Leute, es darf nicht abreißen. Die Kette darf nicht abreißen. Und dieses Prinzip hat sogar die Welt verstanden. Sie müssen mal lesen, was Mao schreibt, welche Sorge er hat, dass die Kulturrevolution ins Stocken kommt. Weil die nächsten Generationen nur noch sozusagen einen Abklatsch davon mitbekommen. Und Mao hat gesagt, das war sehr weise eigentlich aus weltlicher Sicht, die Revolution muss immer gären. Es muss jede Generation wieder neu ihre eigene revolutionäre Erfahrung machen. Das war sehr schlau. Wir wissen es geistlich, jede Generation muss wieder neu ihre geistliche Erfahrung machen. Die Kinder können nicht aus der Konserve leben. Die Kinder können nicht vom Glauben der Eltern leben, so wichtig der Glaube der Eltern als Vorbild ist. Aber es ist wichtig, dass alles dazu dient, dass unsere Kinder Jesus selbst kennenlernen, dass sie ihm selbst glauben. Also, das ist die eine Frage, die offen bleibt. Wie gut haben die Glaubensväter die Nachkommen unterwiesen? Und zugleich aber auch das andere. Die Enkelgeneration kann sich nicht hinter den Fehlern der Vorfahren verstecken. Die Enkelgeneration trägt selbst die Verantwortung. Wissen Sie, das kommt häufig in der Seelsorge vor, dass jemand klagt und sagt, ja, meine Eltern haben mich immer so gedrängt oder so. Das kann ja sein. Aber dann antworte ich, jetzt mal verkürzt gesprochen, aber Gott ruft Sie persönlich. Sie können sich nicht hinter Ihren Eltern verstecken. Wie richtig oder falsch die sich auch verhalten haben mögen, Im Gericht wird der Herr ihnen das nicht durchgehen lassen. Da können sie nicht mal sagen, Herr, ich konnte dir leider nicht dienen, weil meine Eltern mich so falsch erzogen haben. Sie tragen selber die Verantwortung, die Enkelgeneration. Gott wird dich selber fragen. Und so packt Gottes Wort auch hier die Enkel bei ihrer eigenen Verantwortung. Es steht, es kam eine andere Generation auf. Und das Problem ist, deren persönliches Verhältnis zu Gott ist, von Ausnahmen abgesehen, tot. Und das ist deren eigene geistliche Verantwortung. Gott bedeutete ihnen nichts, den meisten. Sie zogen keine persönlichen Konsequenzen. Und ihr Lieben, das zeigt einmal mehr, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat keine Enkelkinder. Der Glaube ist nicht vererbbar, sondern lebendiger Glaube entsteht immer wieder neu, dadurch, dass der Einzelne auf das Wort Gottes hört, dass der Herr ihn anspricht und dass dann ein Mensch sagt, in jungen Jahren kann das schon geschehen. Und bei mancher vielleicht erst später, Jesus, ja, und ich will dir jetzt auch gehören. Ich will dir auch nachfolgen. Mein Leben soll dir gehören. Ich danke dir dafür, dass meine Eltern mir ein gutes Vorbild im Glauben waren. Aber ich weiß, dass du mich persönlich rufst, Jesus. Und ich will dir ganz persönlich mein Leben schenken. Und du sollst mein Herr sein. Wenn man die innere Haltung dieser Enkel auf den Begriff bringen will, dann kann man es Gleichgültigkeit nennen. Gleichgültig gegenüber Gottes Wahrheit, gleichgültig gegenüber Gott. Und aus der Gleichgültigkeit kam dann die Halbherzigkeit. Erich Fromm hat das sehr gut gesagt. Erich Fromm, der hat ja auch viel Nicht-Frommes gesagt. Aber dieser Satz, den er gesagt hat, der stimmt. Er hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und das ist die Not in vielen Ehen. Nicht, dass die beiden sich hassen, sondern dass sie sich einfach gleichgültig geworden sind. Das ist das Gegenteil von Liebe. Und Gleichgültigkeit gegenüber Gott ist eine harte Form der Ablehnung und Zurückweisung. Und wenn wir so uns als Christen bezeichnen und gleichgültig leben, dann ist das ansteckend für unsere Umwelt. Jemand hat gesagt, ein Gähnen ist eine der wirksamsten Waffen des Teufels. Ein Gähnen ist eine der wirksamsten Waffen des Teufels. Weil wir dann den Eindruck erwecken, der Glaube ist langweilig, Gott ist nicht lebendig. Und solche Gleichgültigkeit gefährdet nicht nur die dritte Generation, sie kann jeden Christen bedrohen. Der Jesus hat in dem Brief an Ephesus geschrieben, Offenbarung 2, du hast die erste Liebe verloren. Und darum immer wieder die Frage, wie wichtig ist dir Jesus selbst? Wie wichtig ist dir Jesus selbst? Das ist die entscheidende Frage. Und früher oder später wird sich zeigen, ob wir unseren Dienst für uns getan haben oder für Jesus. Ob das unsere Beschäftigung, unsere Gewohnheit war und ob wir es für Jesus getan haben. Wie wichtig er uns war. Und spätestens dann wird es sich zeigen, wenn wir dafür von Menschen viel Widerstand erfahren und wenig Dank. Diese Gleichgültigkeit, die war ausgelöst worden dadurch, dass sie keinen Eifer mehr für Gottes Sache hatten. Dass sie sich eingerichtet haben. Sie wollten nicht mehr geistlich wachsen. Sie meinen, naja, das kann jetzt wir verwalten, den Glauben. Aber wenn wir anfangen, den Glauben zu verwalten, dann ist der Glaube am Sterben. Wenn wir anfangen, freiwillig darauf zu verzichten, geistlich zu wachsen und dem Herrn zu dienen und Jesus besser kennenzulernen, dann ist der Glaube am Sterben und am Austrocknen. Stillstand ist Rückschritt. Kein Eifer. Und es war auch keine Dankbarkeit dafür Gottes Gaben. Sie haben nicht mehr gestaunt über seine Gnadenerweise. Sie haben das viele Gute, was ihnen Gott geschenkt hatte, einfach so selbstverständlich hingenommen. Das war eben so. Und deswegen hat Gott sie immer wieder gewarnt, auch in 5. Mose, immer wieder gewarnt, wenn es euch gut geht. Also vielleicht noch diese eine Stelle, 5. Mose 8, ab Vers 11, da sagt er, oder eigentlich ab Vers 10, 5. Mose 8, ab Vers 10, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und jetzt hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Gold sich mehrt und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland gebracht hat. Keine Dankbarkeit für Gottes Gaben, das führt auch zur Gleichgültigkeit. Und jemand hat mal sehr treffend gesagt, Gleichgültigkeit stirbt, wo die Dankbarkeit blüht. Wo Dankbarkeit blüht, da stirbt die Gleichgültigkeit. Wie dankbar sind wir für das viele, viele, viele Gute, was der Herr uns täglich schenkt. Dann können wir nicht gleichgültig bleiben. Das will ich noch sagen. Diese Diagnose gibt uns einen ganz wertvollen Hinweis, auch wie wir unsere Unterweisung an der nächsten Generation gestalten sollen. Wir schulden unseren Kindern ausführliche biblische Lehre. Ja, das ist wahr. Aber wir schulden ihnen mehr als das. Es reicht nicht nur, dass wir sie schulen. Es reicht nicht nur, dass wir ihnen die biblischen Geschichten erzählen, so wichtig das ist, und dass wir ihnen die biblische Lehre nachbringen. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist die Basis. Aber dann, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir das miteinander im Alltag buchstabieren, was Eifer bedeutet. Eifer für Jesus, was Dankbarkeit bedeutet, was Umgang mit Sünde bedeutet, was Bereinigung von Schuld bedeutet, dass wir das wirklich im Alltag mit ihnen buchstabieren und durchleben. Und dass wir, gerade wir Ältesten, versuchen, ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild einfach dadurch, dass wir treu mit Jesus leben. Dass wir versuchen, ihnen ein Vorbild zu geben an Hingabe, ein Vorbild an Opferbereitschaft, ein Vorbild an Liebe zur Gemeinde Jesu. Wenn sie das nicht an uns sehen, an wem sollen sie es sehen? Und dann ist es wichtig, dass wir sie zu Veranstaltungen auch mitnehmen, dass wir ihnen sozusagen die Gemeindeveranstaltung, Evangelisation lieb machen. Ich werde es meiner Großmutter immer danken, dass sie mich zur Evangelisation mitgenommen hat, als ich noch ein ganz kleiner Kerl war. Das hat mir so gut getan. Da habe ich so viele Impulse dadurch gewonnen. Und da ist irgendwann dann auch erstmals wahrscheinlich der Wunsch erwacht, selber predigen zu dürfen. Nehmt sie mit. Geht mit ihnen zusammen durch diese Schritte der Nachfolge Jesu. Es ist so wichtig. Und natürlich, das bedeutet alles keine Garantie. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir können keinen zum Glauben zwingen. Aber es hat eine große Verheißung. Und es zeigt uns übrigens auch als Ältere, wie abhängig wir sind davon, dass Gott im Herzen wirkt. Wir können das nicht machen. Wir können den Glauben nicht gewissermaßen in Dosen füllen und dann verabreichen. Wir sind so abhängig vom Herrn, dass er das aufgehen lässt, diese Frucht. Und dass er echten Glauben schenkt. Und das zeigt uns auch, wie abhängig wir vom Gebet sind. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns beten. Lasst uns noch treuer beten für unseren Kindergottesdienst. Lasst uns noch treuer beten für die jungen Leute im biblischen Unterricht. Für die Jungschartage, die wir hier durchführen. Für auch die geistliche Begleitung in den Familien. Lasst uns noch treuer dafür beten. Es hängt so viel davon ab. Möge der Herr unseren Familien gnädig sein. Möge der Herr unserer Gemeinde gnädig sein. Dass es nicht einmal bei uns heißt, treue Väter, träge Enkel. Sondern dass es bei uns einmal heißt, treue Väter und noch treuere Enkel. Das wäre schön. Treue Väter und noch treuere Enkel. Was wäre das herrlich, wenn die Enkelgeneration uns Ältere durch ihre Hingabe an Jesus beschämt? Was wäre das herrlich? Und wenn dann durch die Enkel, auch wir Alten, wieder neu angespornt werden, weiter im Glauben zu wachsen und jeden Tag ganze Sache mit dem Herrn zu machen. Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Alte mit den Jungen. Ihr Lieben, mögen wir uns gegenseitig dazu anreizen, alles für den Herrn zu geben. So wie jener spätbekehrte alte Mann das tat, von dem Spurgeon erzählte. Spurgeon sagt, ich habe das neulich schon mal berichtet, es wird wahrheitsgetreu erzählt, dass bei einer Erweckung in Irland ein Mann von 104 Jahren bekehrt wurde und auch eine Fußtour machte, um seinen Glauben zu bekennen. Das war sein privater Bekenntnismarsch von dem 104-Jährigen. Was für ein Vorbild für die Jüngeren. Mögen wir uns gegenseitig so anstacheln, alles für den Herrn zu tun. Und mögen wir uns gegenseitig dazu ermutigen, dem Herrn zu vertrauen und viel von ihm zu erwarten. So wie es uns jenes kleine Mädchen, jenes 10-jährige Mädchen auf einer Missionsstation irgendwo in Afrika vorgemacht hat. Ein Neugeborenes war in Not. Die Mutter war bei der Geburt gestorben. Da war noch eine kleine Schwester von 2 Jahren. Und die bange Frage, wie bringen wir das Baby sicher durch die kalten Nächte? Sie hatten noch eine letzte Wärmflasche und als die gefüllt werden sollte, zerplatzte sie. Und jetzt hatten sie nichts mehr dort. Der gläubige Arzt, der die Leitung hatte, ging wie immer an diesem nächsten Tag dann auch zu den Waisenkindern, die auf demselben Gelände wohnten, um mit ihnen zu beten. Und natürlich erzählte er von dem neuen Baby, das in der Nacht geboren worden war und von dem Problem, es warm zu halten und von der 2-jährigen Schwester, die immer nur weinte, weil ihre Mutter gestorben war. Und während sie miteinander beteten, hört er plötzlich, wie die 10-jährige Ruth sagte, Gott, gib uns eine Wärmflasche. Und Gott, es ist nicht gut, wenn du sie uns erst morgen gibst. Das Baby wird vielleicht tot sein bis dahin. Wir brauchen sie heute Nachmittag. So betete die Ruth. Und dann fuhr sie fort, und Gott, bitte schick uns auch eine Puppe für die Schwester. Dann sieht sie, dass du sie wirklich lieb hast. Der Arzt bekam einen Schrecken, sollte er zu diesem Gebet Amen sagen. Natürlich, er wusste um die Allmacht Gottes. Aber er hatte auch die Sorge, dass die Kinder vielleicht enttäuscht sein würden, wenn der Herr dieses Gebet nicht gleich erhörte. Die einzige Möglichkeit wäre ja, dass ein Paket aus der Heimat käme, aber es war seit 4 Jahren kein Paket mehr gekommen. Und am Nachmittag, er unterrichtete gerade die Krankenschwestern, brachte das Postauto ein Paket. 10 Kilogramm schwer, an diesem Nachmittag. Mit klopfendem Herzen ging er nach Hause. Er wagte nicht, es allein zu öffnen und ging zu den Kindern ins Heim. Und zusammen entfernten sie dann die Schnüre, machten gemeinsam Knoten für Knoten auf von diesem Paket. Mindestens 40 Augenpaare waren auf den Karton gerichtet. Und der Arzt erzählt, als ich ihn öffnete, zog ich zuerst ein paar T-Shirts heraus. Und dann kamen sorgsam gewickelte Bandagen für meine Lepra-Patienten ans Tageslicht. Und dann, ich steckte meine Hand noch einmal in die Kiste, fühlte ich plötzlich etwas Komisches und holte es heraus. Es war tatsächlich eine funkelnagelneue Wärmflasche. Ich musste weinen. Ich hatte Gott nicht gebeten, uns eine Wärmflasche zu schicken. Ich hatte ihm wirklich nicht vertraut und geglaubt, dass er dies hier in der Einöde Afrikas tun könnte. Aber Ruth hatte gebetet. Und Ruth stand zwischen den Kindern. Sie drängelte sich nach vorne und sagte laut, wenn Gott eine Wärmflasche schicken kann, dann muss doch die Puppe irgendwo noch da sein. Und sie vergrub ihre kleinen Arme tief im Karton und zog dann tatsächlich eine wunderschön gekleidete kleine Puppe hervor. Ihre Augen glänzten und sie sagte, komm, kann ich jetzt mitkommen? Ich will diese Puppe dem kleinen Mädchen bringen. Sie muss doch wissen, dass Jesus sie wirklich lieb hat. Das Paket war 5 Monate unterwegs gewesen. Junge Leute der Gemeinde des Arztes hatten es im Kindergottesdienst für die Missionsstation gepackt. 5 Monate vorher hatte Gott bereits angefangen, die Antwort vorzubereiten. Die Antwort auf das Gebet der kleinen Ruth irgendwo in Afrika. Und ihr Lieben, so ist Gemeinde. Ein 104-Jähriger, der für Jesus marschiert und den Jungen ein Vorbild gibt. Und eine 10-Jährige, die einen gläubigen Arzt ermutigt, noch viel mehr mit Jesus zu rechnen. Alte mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn, auch bei uns. Amen.